Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext ist das erste Mal zu predigen für den Sonntag Misericordias Domini nach der Erneuerung der Perikopenordnung, also der Leseordnung. Da wollte man unbedingt mehr Texte aus dem Alten Testament dabei haben und hat dann diesen Text ausgewählt, der uns allen allerdings durch die Jahreslosung des letzten Jahres sehr vertraut ist. Er steht im Mose, 1. Mose 16. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai Abrahams Frau ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wird wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn sein, und er wird sich allen seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich habe wirklich einen Moment gezögert, ob ich diesen Text überhaupt predigen sollte, angesichts dessen, dass wir im letzten Jahr so vieles über diesen Gott, der mich sieht, bedacht haben. So viele schöne Gottesdienste, die wir hier gefeiert haben. Und dann habe ich gedacht, gibt es dazu eigentlich überhaupt etwas zu sagen, was wir hier nicht schon längst miteinander bedacht haben? Wahrscheinlich gibt es niemals etwas Neues, sondern es ist so, dass wir uns bestimmte Dinge noch einmal in Erinnerung rufen. Und das Spannende daran ist, dass der Text uns diesmal ganz und gar gegeben ist, nicht nur diese Schlussverse, wo sich Sarai angesehen fühlt. Eigentlich ist es überhaupt ein Text, wo es um das gegenseitig sich Ansehen geht. Es fängt schon damit an, dass Abraham und Sarai im verheißenen Lande leben. 10 Jahre schon, 10 Jahre und immer noch kein Kind. Eigentlich kein Wunder, beide waren schon so uralt, dass kein Kind mehr zu erwarten gewesen wäre. Aber Gott hat es doch verheißen. Auf Gottes Wort hin sind sie aufgebrochen. Und nun ereignet sich nichts. Alles haben sie hinter sich gelassen. Und das, wofür sie aufgebrochen sind, nämlich, dass nun doch noch das verheißene Kind kommen wird, das stellt sich nicht ein. Und sie haben es ja schon anderweitig versucht, gleich beim Aufbruch. Da haben sie dem lieben Gott doch auf die Sprünge helfen wollen und haben über Adoption nachgedacht und haben das getan, was man in orientalischen Familien ebenso macht. Man adoptiert die nächsten Blutsverwandten als eigene Kinder. Da wird der Neffe mitgenommen. Und das Ganze scheitert, geht unter in Sodom und Gomorra. Nicht erst als Feuer und Regen vom Himmel fallen, sondern schon beim Aufbruch. Es liegt kein Segen darauf, es immer besser wissen zu wollen als der liebe Gott selbst. Und nun kommt die nächste Überlegung, wie sie den Namen Gottes doch retten könnten. Sie denken über Leihmutterschaft nach. Und die Idee hat, ist Sarai selbst. Und das ist ein vollständig anständiges Rechtsinstrument im damaligen Orient gewesen. Die Magd wird eine Nebenfrau und dann gebiert sie ihr Kind auf dem Schoß der Hauptfrau und dann gilt das Kind als das Kind der Hauptfrau. Sarai kommt auf diese Idee, sie kennt dieses Rechtsmittel, aber wiederum die Idee, dass man Gott doch nachhelfen muss. Wenn er nicht so will, wie wir es wollen, wenn sich nicht das einstellt, was wir doch geplant haben, dann müssen wir eben auf neue Ideen kommen. Müssen wir es noch ganz anders machen. Und natürlich geht es schief, die beiden Frauen verstehen sich nicht. Die junge Frau, als sie nun das Kind erwartet, da wird sie hochfahrend. Nachdem sie ja vorher, wahrscheinlich ohne sie zu fragen, verheiratet worden ist. Da wird sie hochfahrend und demütigt, diese alte Frau, die kein Kind bekommen kann. Genau da, wo es weh tut, da bohrt sie. Und sie trifft den Nerv und es kommt, wie es kommen muss. Sarai, die doch selbst die Idee hat, fordert nun Abraham heraus. Der Herr richte zwischen dir und mir. Das sind so Ehegeschichten, die sie hoffentlich alle nicht kennen. Dass zuerst wunderbare Gedanken da sind und einer auf den anderen hört, wenn es schief geht, dann ist immer der mir Nächste schuld. Und es fehlt an Ansehen. Einer sieht den anderen nicht an. Jeder hat Recht. Und das geht ja nicht nur in der Ehe so. Das zieht sich durch unser ganzes Leben. Wir haben Erwartungen und Wünsche, gehen sie nicht auf, sind wir der Meinung, da müssen wir jetzt ein bisschen intensiver nochmal nachbessern. Und am Ende wird es nicht besser. Und dann ist der Streit da. Nicht nur zwischen den beiden Frauen, sondern eben auch zwischen dem Ehepaar. Und das zieht sich, wie gesagt, in alle Bereiche unseres Lebens hinein. Ich weiß es besser und du bist so dumm. Und jeder hat Recht. Und das ist ein Riesenproblem. Und dieses Problem erwächst genau daraus, dass wir alle das Gefühl haben, niemand hat uns angeschaut. Niemand war da, der mich sieht in meiner Not, der mich sieht in meiner Freude. Keiner, der meine Stärken würdigt. Keiner, der mir hilft, wenn es mir schlecht geht. Und Gott, den lassen wir schön außen vor. der tut ja sowieso nichts. 10 Jahre Kanaan und kein Kind. Ja, der tut ja sowieso nichts. Ich habe so heiß gebetet und dann werden Menschen trotzdem nicht immer gesund. Manchmal, ja, Gott sei Dank. Aber manchmal auch nicht. Und ich habe mir so sehr gewünscht, dass es mit bestimmten Menschen aufgeht, dass da eine Freundschaft ist, dass es im Kollegenkreis klappt. Und all meine Bemühungen laufen irgendwie ins Nichts. Und manchmal zieht sich das bis in die Gemeinden hinein. Wir mühen uns und dann ist auf einmal am Ende nichts anderes da als Verdruss. Keiner da, der mich ansieht. Und immer erwarte ich, dass die anderen anfangen. Es gibt ein wunderbares Buch. Das ist auch sehr hübsch verfilmt worden, Verzauberter April. Und in diesem Buch beginnt es genau damit, dass eine Frau im Londoner Nebel im Januar durch die Straßen fährt und alles in ihrem Leben ist grau und tatsächlich führt sie eine Ehe, in der sie nicht gesehen wird. Und dann entdeckt sie eine kleine Annonce, ein Schloss in Italien ist zu mieten für den April. Und da blühen dann schon all die wunderbaren Blüten und es ist wie ein Märchen, so verheißt es die Annonce, sie überzeugt eine andere Frau, am Ende müssen sie, um sich die Miete leisten zu können, noch 2 weitere Frauen mitnehmen. Und dann landen sie in diesem kleinen Schlösschen und erleben so viel Schönes, Wunderbares. Nach 2 Tagen wird die Heldin so erfüllt von all der Schönheit sein, dass sie den Ehemann, dem sie gerade entfliehen wollte, einen Brief schreibt, er soll kommen. Die Freundin, die sie überzeugt hat, ist verwundert und sagt, warum tust du das? Wir sind doch hierher gefahren, um ihn loszuwerden. Und dann sagt sie etwas ganz erstaunlich Wunderbares. Wie kann ich all das Schöne, das mich jetzt erfüllt, nur für mich haben wollen? Ich habe auf einmal gelernt, wie egoistisch ich war. Ich wollte geliebt werden und war nur bereit zu lieben mit genau der gleichen Münze, die der andere mir gibt. Liebt er mich nicht, liebe ich ihn nicht. Und das ist der Tod, so die Erkenntnis. Ja, es ist ein bisschen verzaubert in dem Buch, tatsächlich ändern sich alle, brechen alle zum Leben auf. Aber es ist eigentlich genau das, worum es in unserem Predigttext geht. Wenn wir doch merken würden, wie viel Liebe uns umgibt. Wenn wir doch erkennen würden, dass selbst da, wo wir meinen, alles ist verschlossen, immer noch einer bei uns ist und bei uns bleibt, dann müsste unser Herz so froh werden, dass wir über all die Hässlichkeiten des Alltags hinwegkommen. Nicht hinwegspringen, auch nicht so tun, als wären sie nicht da, aber wir müssten hinwegkommen. All das Gute sehen und großzügig uns verschenken und hoffen und dann doch auch erleben, dass aus dieser Großzügigkeit etwas ganz Neues werden kann. Dass Großzügigkeit und Liebe ansteckend sind und das alles, weil einer da ist, der mich sieht. Hagar läuft weg. Sie hat die Nase voll, aber Es ist so unklar, was aus ihr werden soll. In der Wüste kann sie eigentlich nur umkommen. Und dann kommt der Engel, einer, der ihr durchaus ein bisschen die Leviten liest. Ja, geh hin und entschuldige dich bei Sarai. Du hattest keinen Grund, in ihren Wunden zu bohren. Und wenn du merkst, dass du es nicht nötig hast, wenn du eintrittst in das neue Leben, dann schenke ich dir, sagt der Engel im Auftrag Gottes, ein ganz neues Leben. Sie wird beschenkt mit einem Kind, das der Urvater aller arabischen Völker geworden ist. Sie empfängt eine besondere Stellung. Wir haben da später noch einmal eine junge Frau, die bereit ist, Ja zu sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie empfängt ein Kind von Gott und steht da als ledige Mutter, als eine mit etwas viel Fantasie, die behauptet, das Kind wäre vom Heiligen Geist gezeugt, wo doch alle Welt weiß, dass so etwas gar nicht geht. Vor der Welt in Unehre und von Gott so hoch geachtet. Ein Gott, der jeden von uns sieht, der auch da ist, wenn sich nicht alle Wünsche erfüllen, wenn nicht alle Gebete aufgehen, wenn unser Leben steinig und hart bleibt. Aber dann, wenn wir uns in der Wüste des Lebens verirrt haben, dann tritt er an deine Seite, spricht dich an, sieht dich. Misericordias Domini, Barmherzigkeit Gottes. Carla Ehlers hat gesagt, so ein altes Lutherwort. Ja, das Barmen, das Zittern, Gottes Herz, seine Gedanken, sein Innerstes, es zittert für uns und um uns. Es ist unentwegt unruhig, dass wir doch unseren Weg ins Leben nicht verpassen. Und er lässt es sich durchs eigene Herz gehen und tut das, was ein orientalischer Vater, ein orientalischer Herrscher niemals tut. Er geht uns nach. Er sucht uns auf, noch da, wo wir glauben, es gebe ihn gar nicht. Er geht mit uns und wartet auf nichts anderes, als dass wir ihm vertrauen. Dass wir glauben, dass alles in Erfüllung geht, dass das Leben immer noch auf uns wartet, wie alt wir auch sein mögen, dass es vor uns liegt und dass es kommen wird, wie das so bezweifelte eigene Kind von Abraham und Sarai. Gott erfüllt seine Liebe an uns, indem er uns sieht, indem seine Augen vom Kreuz herab erbarmend auf uns schauen. Und schauen wir zu ihm auf, dann wissen wir, er hat Schlimmeres erlitten als ich und er trägt mein Kreuz mit mir. Und am Ende nicht nur Mutter, Stammmutter eines riesigen Volksstammes zu werden, sondern am Ende auferstehen. Zum Leben berufen zu sein, das ist das, was wir aus dieser Osterzeit mitnehmen, was wir auch aus diesem Text mitnehmen. Eine Quelle pflanzt er ein in das wüste Herz, damit es nicht untergeht, damit sich der ganze Mensch daran labt. Du bist getauft, zum Leben berufen. Und Gott sieht dich, auch wenn du ihn oft nicht siehst. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.